Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und heute darf ich mich mit der Lena unterhalten. Hallo Lena.
Hallo.
Lena, ich habe eine ganz kurze Frage direkt am Anfang mal an dich. Wo machst du am liebsten Urlaub?
Das ist eine schwere Frage für mich. Sowas kann ich nie beantworten spontan. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, in der Natur ganz generell.
Okay, hast also kein beliebtes Urlaubsland, Urlaubsziel, sondern bist einfach gerne draußen?
Ja, ich bin tatsächlich nicht so oft wieder am gleichen Ort. Ich glaube, das, was man oder ja, was ich am meisten dann genieße, ist ja so tatsächlich die Abwechslung zwischen raus in der Natur, irgendwie in den Bergen wandern oder am Strand sein, am Meer sein. Und dann aber auch gerne halt wieder in der Stadt, irgendwo einen Kaffee trinken, sich die Stadt angucken. Genau, ein bisschen Abwechslung und immer ein neuer Ort.
Gut, also immer viel auch was sehen. Das klingt ja schon so, als ob du auch ganz neugierig bist, einfach die Welt so ein bisschen zu entdecken und nicht immer das Gleiche zu sehen.
Ja. Yeah.
Ich frage natürlich auch so ein bisschen die Frage nach dem Urlaub, weil ich sag mal, für viele in Deutschland oder überhaupt auch in Europa ist Spanien ein beliebtes Urlaubsziel und du bist gerade in Spanien. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen mit hineinnehmen, wie es dazu kommt, dass du jetzt in Spanien bist.
Ja, nicht zum Urlaub in der Tat, sondern ich lebe hier, weil wir vor gut einem Jahr hierher gezogen sind. Mein Mann arbeitet für Amazon und die haben ihn sozusagen nach Spanien versetzt. Dann sind wir halt gemeinsam natürlich als Familie hierhin gezogen. Und dadurch, dass ich schon in Deutschland im Homeoffice gearbeitet habe, war das dann für mich nicht unbedingt problemlos, aber doch halt möglich, auch von Spanien aus weiterzuarbeiten. So sind wir nach Spanien gekommen.
Jetzt hast du gesagt, warst du auch vorher mal in Deutschland im Homeoffice. Was ist überhaupt so deine Verbindung mit Wycliffe? Nimm uns gerne mal mit so auf deine Reise, so von deinen Anfängen, wie du von Wycliffe gehört hast, wie du überhaupt zu Wycliffe gekommen bist und was du dann alles so bis jetzt gemacht hast.
Ja, also ich habe tatsächlich von Wycliffe so direkt, also mir war das schon irgendwie ein Begriff und ich wusste so ungefähr, ja, Bibelübersetzung, was in die Richtung machen die. Aber mein Weg zu Wycliffe hat tatsächlich nicht unbedingt darüber geführt, dass ich von Wycliffe gehört habe, sondern ich war damals in Schottland und ich wusste, ich möchte gerne Missionaren dienen durch Gastfreundschaft, indem ich ein Gästehaus leite oder in einem Gästehaus arbeite, wo Missionare hinkommen können, um ja einfach aufzutanken, auszuruhen, einfach einen Wohlfühlort zu haben. Weil es gibt natürlich Länder, die, da ist es, also Spanien, ne, da kann man einfach immer gut entspannen und es ist einfach ein schönes Land, aber es gibt auch Orte, wo es halt ganz anders aussieht. Genau, ich habe mal in der Schweiz in einem Hotel gearbeitet und dort hatten sie so eine Art Freizeit für Missionare. Und da habe ich einfach gesehen, wie wertvoll und wichtig das ist, dass ja, es solche Orte gibt, wo sie einfach hinkommen können und mit offenen Armen empfangen werden. Genau, und dann habe ich damals halt einfach tatsächlich Google gefragt und ich habe, glaube ich, sowas wie Missionary Guesthouse gegoogelt und bin dann darüber, ich glaube, das muss von Wycliffe in den USA gewesen sein. Die hatten so eine Art Stellenanzeige, dass jemanden gesucht haben für ihr Gästehaus in Papua-Neuguinea. Genau, ich habe mich damals so ein bisschen herausgefordert gefühlt, auch von Gott einfach ihm wirklich zu vertrauen und zu sagen, ich bin bereit, auch selbst dafür in die Mission zu gehen. Also wenn ich Missionaren dienen möchte, dann führte irgendwie nicht wirklich einen Weg daran vorbei, selber auch in die Mission zu gehen. Dort ist eben der Bedarf da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe den jetzt einfach und wenn daraus was werden soll, Gott, dann hast du das in der Hand und dann machst du das. Und daraufhin hat sich tatsächlich relativ schnell jemand gemeldet, womit ich halt nicht gerechnet hatte. Und die wollten dann direkt auch mit mir skypen und dann habe ich halt gemeint, naja, aber ich bin ja in Großbritannien und mit der Zeitverschiebung müsste man gucken. Und dann kam die Antwort, ach so, nein, nein, wenn du in Großbritannien bist, dann musst du dich mit denen treffen. Und dann habe ich denen auch gesagt, naja, ich bin aber auch eigentlich Deutsche. Dann meinen die, okay, nee, nee, dann musst du natürlich mit denen aus Deutschland reden. Und so bin ich über 5 Ecken dann beim damaligen Personalreferenten gelandet, der dann mit mir, genau, geskypt hat. Und ich habe, glaube ich, vorher noch mal kurz zumindest geguckt, wer ist denn jetzt Wycliffe überhaupt, mit wem spreche ich denn da? Und war mir eigentlich auch ein bisschen unsicher, weil ich dachte, naja, Bibelübersetzung und Sprachforschung, das sind jetzt alles nicht unbedingt meine Themen, wo ich jetzt Bescheid weiß. Also, genau, weil meine erste Frage erstmal, braucht überhaupt jemanden wie mich bei euch? Genau, der war aber sofort begeistert und meinte, ja, ja, also auf jeden Fall. Und wir haben Gästehaus hier und er meinte aber, ja, Papua-Neuguinea, das weiß er gar nicht so richtig, aber im Chat, da hätten sie auf jeden Fall direkt Bedarf. Und also ich könnte eigentlich gefühlt morgen anfangen, sobald ich halt bei Wycliffe angenommen bin und einen Trägerkreis habe und so weiter. Und so ging meine Reise dann los mit Wycliffe. Ich habe dann im Sommer, also nur 2-3 Monate später, die Kurse gemacht, wurde dann angenommen, habe dann ungefähr ein Jahr lang meinen Trägerkreis aufgebaut. Genau, war dann 2019 das erste Mal im Chat im Sommer für 6-8 Wochen, einfach um das dort schon mal kennenzulernen. Mein Trägerkreis, dem hat noch so ein bisschen gefehlt, aber auch das hat Gott genau eigentlich in der Zeit dann weiter ausgebaut, während ich im Chat war, also eigentlich überhaupt keine Vorträge oder sonstiges gehalten habe. Genau, hat Gott sozusagen das zusammengebracht, was noch gefehlt hat. Und so bin ich danach nur kurz nach Deutschland nochmal gekommen, für ich glaube 1-2 Monate. Bin dann im November 2019 ausgereist für 2 Jahre in den Chat und habe dort eine sehr intensive Zeit gehabt, weil das war dann direkt auch Corona und alles Mögliche. Das heißt, wir sind von einem Gästehaus, was echt voll war und wo viel passiert ist, weil wir halt unsere Mitarbeiter hatten, Partner. Genau, da war fröhliches Kommen und Gehen und dann plötzlich mit Corona gar nichts mehr. Und dann halt auch die Zeit nach Corona, wo es dann viele Regeln gab mit Quarantäne und wie versorge ich denn die ganzen Leute? Also wir sind natürlich kein Hotel gewesen im Sinne von wir kochen von früh bis abends für unsere Gäste, sondern die mussten eigentlich ja selber einkaufen gehen. Wie machen wir das? Welche Regeln stellen wir auch für welche, die sozusagen in Quarantäne sind oder nicht und so weiter. Da war ich sozusagen dann 2 Jahre im Chat, bin dann zurückgekommen, um zu heiraten. Also ich habe meinen Mann schon, bevor ich in den Chat ausgereist bin, noch kennengelernt. Wir haben uns dann während der Zeit im Chat verlobt und dann bin ich zurück und habe geheiratet und ich habe bei Wycliffe gefragt, okay, ich kann jetzt leider jetzt nicht mehr in einem Gästehaus arbeiten, weil mein Mann auch nicht in der Nähe vom Wycliffe-Zentrum gearbeitet hat, sondern in Bremen und genau, habe dann wieder gefragt, braucht man mich noch? Kann ich noch? Gibt es noch etwas für mich zu tun? Für mich hatte ich nicht das Gefühl, dass Gott sagt, okay, das war jetzt das Ende mit Wycliffe, du hast in dem Gästehaus gedient und das war's jetzt, sondern ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es schon noch viel Bedarf einfach gibt, Stellen, die ja nicht unbedingt typischerweise ausgefüllt werden können von vielen oder wenn man halt Linguist oder Bibelübersetzer ist, dann möchte man natürlich auch direkt in den Sprachprojekten arbeiten, genau, aber im administrativen Bereich sind halt oft viele offene Stellen. Genau, und dann hat damals die Öffentlichkeitsarbeit bei Wycliffe gesagt, wir nehmen dich. Und genau, dann habe ich ein Jahr in der Öffentlichkeitsarbeit für Deutschland gearbeitet als Gemeindereferentin. Dann wurde unser Sohn geboren und wir sind nach Spanien umgezogen. Und in dem ganzen Wechsel war klar, ich kann von Spanien zwar weiter im Homeoffice arbeiten, aber nicht für Deutschland, weil das einfach so die EU-Richtlinien da zu kompliziert sind. Dann bin ich im Bereich Kommunikation für frankophones Afrika gelandet und da bin ich auch jetzt noch und genau arbeite aus dem Homeoffice in Spanien für Kommunikation und Gebetskoordination für frankophones Afrika. Das Geschichte, aber von Anfang bis heute.
Das klingt auf jeden Fall auch nach einer sehr bewegten Geschichte innerhalb von 6-7 Jahren ungefähr an so vielen verschiedenen Orten irgendwie schon gelebt zu haben, an so vielen verschiedenen Stellen schon mitgearbeitet zu haben. Vielleicht nochmal kurz zu dem, was du aktuell machst. Was können wir uns genau darunter vorstellen, was die Koordination für Kommunikation und Gebet für das frankophone Afrika bedeutet?
Also die Gebetskoordination Koordination beinhaltet, dass ich die Gebetskoordinatoren in den einzelnen Ländern unterstütze, so wie sie es brauchen. Das heißt, ich habe am Anfang vor allem versucht, den Kontakt erstmal aufzubauen, sie möglichst alle auch persönlich zu treffen, einfach zu hören, was passiert in den Ländern, wo brauchen sie Unterstützung, was würden sie sich mehr wünschen. Genau, und es gibt auch ein paar Gebetsbriefe, die sozusagen von mir erstellt werden. Also es gibt einen, den ich übernommen habe, der wirklich für die ganze Region gilt. Den veröffentlichen wir 4-mal im Jahr. Da bin ich sozusagen diejenige, die sich darum kümmert, dass der zusammengestellt wird. Es gibt noch einen anderen Gebetsbrief. Dadurch, dass sich da ein paar Sachen verändert haben, haben wir den sozusagen wieder neu gestartet. Und da war ich sehr involviert, dass das einfach alles zusammenkommt, dass alle Beteiligten wissen, wie es weitergeht, was wir machen. Also da bin ich eher so in dem Beraten, Unterstützenden Dienst dabei. Genau, und jetzt habe ich zum Beispiel auch noch ein Gebetstreffen initiiert für eben unsere Mitarbeiter, die wie ich im Homeoffice arbeiten. Seit Corona ist das ja wirklich immer auch mehr geworden und es gibt viele, die von überall aus der Welt sozusagen für ihre Länder arbeiten. Und die einfach zusammenzubringen, denen eine Möglichkeit für Austausch zu geben. Das sind so ein paar Aspekte meiner Arbeit als Gebetskoordinatorin, neben dem Gebet natürlich. Dadurch, dass ich halt viele Einblicke auch habe, was in den Ländern passiert, kann ich die natürlich auch dadurch im Gebet mittragen. Und im Bereich Kommunikation bin ich sozusagen als Assistentin. Also es gibt mein Chef, der leitet das sozusagen. Und da geht es darum, dass wir einfach sicherstellen, dass zum einen unsere Mitarbeiter die Informationen zu Ausbildungen, Weiterbildungen, Kursen, anderen Ressourcen, die es halt gibt, dass sie die haben, dass sie den, wir versuchen Projekte, Dinge, die halt passiert, auch davon zu berichten und zu erzählen, damit halt auch dort unsere Mitarbeiter Bescheid wissen, weil man ist halt oft in seiner kleinen, in seinem Land, in seinem Projekt, in seiner Ecke und weiß gar nicht so oft, was alles noch passiert und wo man sich eventuell auch gegenseitig unterstützen kann oder wo man voneinander lernen kann. Das ist so, sag ich mal, die interne Kommunikation. Und dann natürlich aber auch nach außen, wovon können wir berichten, was interessiert unsere Partner, was ist vielleicht auch für Menschen, die uns noch gar nicht kennen, interessant. Und da, genau, es sind so verschiedene Projekte, bei denen ich mitarbeite. Wir versuchen gerade eine Website zusammenzustellen. Es gibt verschiedene Schulungen, die wir anbieten oder die von verschiedenen Bereichen angeboten werden. Und dazu gibt es halt auch einiges an Videos und die versuchen wir auch gerade auf YouTube zu stellen, damit die halt auch für eine breitere Masse, sag ich mal, zugänglich sind.
Inwieweit helfen dir deine Erfahrungen, die du im Chat gesammelt hast, für deine aktuellen Aufgaben?
Ich glaube, dadurch, dass ich im Chat war, habe ich ein besseres Verständnis für einige Sachen. Einfach zu wissen, wie ist die Situation vor Ort, mit welchen Problemen hat man eben auch immer wieder zu kämpfen, dass halt das Internet nicht immer funktioniert, dass Reisen länger dauern, dass der Strom nicht immer da ist. Also diese alltäglichen Probleme, dass man davon einfach weiß und davon auch mehr Verständnis hat. Aber ich habe natürlich auch dadurch, dass ich das Gästehaus geleitet habe, im Chat einen guten Einblick bekommen, was alles so passiert, was gehört alles dazu, ein Übersetzungsprojekt zum Abschluss zu bringen oder welche Phasen durchlaufen die einfach. Genau, das heißt, wenn ich sozusagen Informationen aus den Ländern bekomme, dann habe ich davon eine relativ gute Vorstellung, würde ich sagen. Glaube ich zumindest.
Natürlich war das Gästehaus im Chat in einer völlig anderen Kultur, als was du aus Europa kennengelernt hast. Du hast am Anfang gesagt, du hast in der Schweiz mal mitgearbeitet. Wie war das für dich und worauf musstest du da vielleicht auch ganz besonders achten?
Genau, das Gästehaus ist auf jeden Fall anders, auch in dem Sinne, weil es halt nicht dieses, sag ich mal, nur Gästehaus ist. Es ist auch einfach, sag ich mal, der Wohnort für einige unserer Mitarbeiter, die halt in der Stadt permanent sind. Das ist natürlich dann eine Balance, so zu wissen, okay, das ist für einige tatsächlich ihr Zuhause, für andere ist es wirklich nur Gästehaus. Auch die Balance zwischen, sag ich mal, den verschiedenen Kulturen. Also wir haben natürlich dann auch Gäste aus aller Welt. Zum einen sind unsere Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern, zum anderen können aber auch Partner das nutzen. Und ja, da muss man sich auch immer wieder neu auf die Gäste einstellen, gucken, okay, was brauchen die gerade oder was ist auch wichtig in dem Gästehaus. Dort einfach immer wieder die Balance zu finden, dass alle Gäste glücklich sind. Aber natürlich, es gibt dann halt Momente, wo ich weiß, wir haben gerade das komplette Apartment geputzt und unsere Gäste kommen aber erst in der Nacht an oder vielleicht auch erst am nächsten Morgen ganz zeitig. Und dann kommt halt dazwischen ein Sandsturm und dann ist es wie nicht geputzt. Da ist es dann sozusagen unser Glück, dass natürlich auch gerade unsere Gäste, die auch im Chat leben, das natürlich verstehen und wissen, also das ist die Macht der Natur, da können wir dann auch nichts mehr tun. Aber ja, es gab auch einiges so, ja, Dinge, die einfach plötzlich kaputt gehen. Also ich weiß, in einem Apartment ist plötzlich, gab es ein Loch in der Wasserleitung. Wann das passiert ist, wissen wir nicht, weil es war gerade Corona. Das Apartment war schon seit längerem eigentlich, sag ich mal, nicht bewohnt. Und plötzlich lief aber das Wasser unter der Tür durch. Und dann muss man halt abends mal kurz zu so einem Wischer greifen und halt das ganze Wasser aus dem Apartment raus, das Wasser abstellen und dann gucken, wo das Problem überhaupt ist und reparieren. Also solche Fälle gab es öfter, dass halt plötzlich, ja, aus dem Nichts geht was kaputt und man kann es sich nicht wirklich erklären.
Wie ging es dir so mit dem Entschluss, okay, jetzt durch deine Heirat war die Arbeit nicht mehr möglich im Chat, sich eben aus dem Chat, von dem Gästehaus, von den Leuten dort vor Ort zu verabschieden? Wie hast du das für dich persönlich empfunden?
Also das Gästehaus ist schon, und ich glaube, es wird es auch immer bleiben, ein Herzensprojekt für mich. Also ich hätte dort auch gerne lange weitergearbeitet. Mir war auch relativ schnell bewusst, dass es nicht unbedingt mich braucht, um dieses Gästehaus zu leiten, sondern dass es schon auch eine Aufgabe ist, die in einheimische Hände gelegt werden kann. Also der Großteil der Administration ist sowieso, wird von Chadern gemacht. Und auch das Gästehaus hatte ich schon auch das Empfinden, dass es wahrscheinlich gut wäre, das eigentlich auch in einheimische Hände zu geben. Weil selbst wenn ich dort arbeite, dann habe ich natürlich meine Verpflichtungen, dann muss ich alle paar Jahre in den Heimataufenthalt. Das heißt, für 3 bis 6 Monate bin ich da nicht da und dann muss jemand anderes die Aufgabe übernehmen. Genau, es gibt halt so einige Sachen oder Momente, wo ich sozusagen nicht da wäre und dann muss immer jemand anderes gefunden werden, der diese Aufgabe übernimmt. Genau, aber es gab so verschiedene Punkte, wo ich schon relativ zeitig auch das Gefühl hatte, es wäre gut, wenn ich sozusagen dieses Gästehaus am Ende wirklich abgeben kann in einheimische Hände. Und das Privileg hatte ich tatsächlich, dass ich wirklich ganz am Ende meiner Zeit, im letzten Monat, glaube ich, dann eine Chadderin eingearbeitet habe. Ich hatte vorher Praktikanten und aus den Praktikanten haben wir dann eine Person ausgewählt und gesagt, die sollte fähig sein, das Gästehaus zu leiten. Genau, das hat sie dann auch getan, ebenfalls für 2 Jahre. Und mittlerweile hat sie sozusagen auch ihre Rolle an eine andere Chadderin abgegeben. Es sind natürlich Dinge bestimmt auch anders gelaufen, als ich sie vielleicht gemacht hätte, aber das gehört ja auch dazu. Es darf ja jeder seinen eigenen Stil haben, das zu leiten, aber es läuft. Und ich glaube, dass es, ja, wo wir auch Gottes Versorgung erleben dürfen, dass ich war an dem Ort für eine bestimmte Zeit, für die ich dort gebraucht worden bin. Genau, und dann darf ich das aber auch abgeben. Und das sollte ja auch, sag ich mal, unser Ziel sein. Nicht, dass wir dort sind, um für immer dort zu sein, sondern dass wir Menschen befähigen, die Aufgaben zu übernehmen.
Menschen befähigen, Aufgaben zu übernehmen, das ist ja das, was du dann vielleicht ein Stück weit dann jetzt auch danach gemacht hast in Deutschland, in deiner Zeit als Gemeindereferentin. Was waren da so deine Schwerpunkte?
Genau, als Gemeindereferentin hatte ich eigentlich 2 größere Aufgaben. Zum einen war damals das 60-jährige Wycliffe-Jubiläum. Dafür habe ich sozusagen alle Vorbereitungen getroffen für den Wycliffe-Tag zu dem Jubiläum. Ich habe ein Gemeindepaket zusammengestellt in dem Sinne, dass sozusagen auch unterstützende Gemeinden, wo auch immer sie sind, dieses Paket nehmen können und sozusagen ihren eigenen kleinen Wycliffe-Tag daraus gestalten können. Und genau, waren einfach verschiedene Materialien, wo wir einfach, ja, Gemeinden einladen wollten, dass sie einfach diese Dankbarkeit mit uns vor Gott bringen können. Genau, und der andere Schwerpunkt war die Erarbeitung einer Ehrenamtsstrategie, also zu überlegen, wie können Menschen, die jetzt nicht direkt in den Vollzeitdienst gehen wollen, aber auch nicht nur, sag ich mal, von Weitem von Wycliffe hören wollen, sich bei Wycliffe mit engagieren. Genau, da habe ich einfach geschaut, okay, wo gibt es Möglichkeiten, dass Menschen sich einbringen? Wo haben wir Bedarf? Welche Stellen wären eventuell auch tatsächlich, sag ich mal, interessant für Menschen? Was braucht es, um halt ein Ehrenamt attraktiv zu machen und dass Menschen sich engagieren und dass dort auch, sag ich mal, eine gewisse, ja, Verbindlichkeit und Struktur entsteht? Und das habe ich sozusagen alles erarbeitet. Genau. Und ja.
Und fühlst du dich denn in dem, was du jetzt machst, einfach auch am richtigen Platz? Du hast am Anfang mal erzählt, dass es immer so irgendwie schon so dein Wunsch auch war, einfach auch mit so einem Gästehaus zu dienen. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Wie würdest du es beschreiben?
Ich würde sagen, dass ich für jetzt, für diese Zeit am richtigen Ort bin. Also jetzt gerade mit einem kleinen Kind wäre so ein Gästehaus fast unmöglich zu leiten. Genau, deswegen denke ich schon, dass jetzt diese Zeit, die Aufgaben, die ich jetzt mache, für mich gerade richtig sind. Mein Herz für ein Gästehaus bleibt natürlich bestehen. Und ich würde immer sagen, dass wenn sich in der Zukunft die Möglichkeit wieder auftut, würde ich das jederzeit wieder machen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass Gott mich gut in dem Bereich Kommunikation gebrauchen kann, dass er mir dafür auch Gaben geschenkt hat, dass ich ja gewisses Wissen auch dafür mitbringe, von meinem Studium her auch. Und ich merke auch, wie das Segen sein kann und wie das auch etwas ist, was wichtig ist, weil wir brauchen Gebet. Aber wenn natürlich die Leute gar nicht wissen, wofür sie wirklich beten können, um unsere Arbeit mitzutragen. Also man muss ja beide Seiten sozusagen zusammenbringen, damit die einen von den anderen wissen. Genau, deswegen sehe ich schon, dass es eine wichtige Aufgabe ist, dass es eine Aufgabe ist, die man auch nicht vernachlässigen sollte, weil, also wenn es keine Kommunikation oder schlechte Kommunikation gibt, dann hat es natürlich auch viele Konsequenzen. Genau, und so sehe ich die Zeit jetzt. Einfach, ich weiß, dass Gott mich dort gebraucht, wo ich gerade benötigt werde oder wo der Bedarf da ist und wo auch meine derzeitigen Umstände mir es erlauben zu dienen.
Bist du denn grundsätzlich eher Typ langfristige Planung und Ziele setzen oder eher Typ, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, was so kommt?
Ich glaube, ich bin eher der Typ, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, was da kommt. Ja, ich würde sagen, das wäre so mein, so gerade auch die letzten Jahre ist es viel gewesen, was einfach das, was gerade vor meine Füße gelegt wird, das mache ich sozusagen. Gerade merke ich aber auch, dass ich dankbar wäre, wenn ich diese Stelle jetzt für einen größeren Zeitraum ausüben dürfte, weil ich auch merke, dass natürlich ist, liegt auch viel Wert darin, sag ich mal, wenn man an verschiedenen Stellen sein kann oder an verschiedenen Stellen dienen kann, aber auch einfach, um die Beziehungen zu bauen, um das Wissen wirklich gut weitergeben zu können. Dafür braucht es auch einfach Zeit. Ja, ich hoffe einfach, es wäre so meine Bitte auch an Gott, dass ich an dem Platz, wo ich jetzt bin, etwas langfristiger dienen darf. Das wäre mein Wunsch. Wenn dem aber nicht so sein soll und es wieder Veränderung geben sollte, dann wäre ich auch dafür bereit.
Durch die vielen Orts- und Jobwechsel jetzt in den letzten Jahren und die vielen Veränderungen klang das jetzt auch gerade schon ein bisschen, ja, manchmal ist es auch gar nicht so einfach und etwas stressig. Was hilft dir denn, den Überblick zu behalten? Was gibt dir da auch den Halt und was stresst dich da vielleicht auch besonders trotzdem?
Ich glaube, für mich ist einfach wichtig zu wissen, dass das, was dran ist, jetzt auch gut so ist. Also wenn ich irgendwie einen Ort verlassen müsste mit einem Gefühl von irgendwie lasse ich einfach nur alles stehen und liegen oder ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich auch in die Richtung weitergehen soll, das fände ich, glaube ich, schwerer. Aber bisher hatte ich schon immer den Eindruck, dass die Schritte, die vor mir stehen, auch einfach die richtigen sind. Und auch jetzt gerade natürlich mit dem Wechsel nach Spanien und auch als Familie ist das natürlich nochmal ein viel größerer Aufwand. Dadurch eben, dass wir auch als Familie hier sind, sind es natürlich nicht nur meine Schultern, die das tragen, sondern wir dürfen das gemeinsam als Ehepaar meistern, diese Umstellung mit all den Sachen, die dazugehören. Genau, und ich glaube, es hilft mir, dass ich denke zumindest, dass ich ein relativ gut organisierter Mensch bin. Ich liebe Listen und ja einfach aufschreiben, was es alles zu tun gibt, was man alles nicht vergessen darf. Das hilft so ein bisschen, ja, dabei zu bleiben und ansonsten, ja, zu wissen, dass es nicht einfach nur aus meiner eigenen Initiative herauskommt, sondern dass ich sehe, okay, Gott hat mich für die Stelle vorbereitet, Gott lenkt meine Schritte und Wege, das gibt mir Frieden. Und dann weiß ich, dann kann ich in den Chat gehen, dann kann ich nach Spanien umziehen und dann kann ich nächste Woche, wer weiß wohin, umziehen.
Du lebst in Spanien, hast in Deutschland gelebt, hast schon mal was von Schottland erzählt, warst im Tschad. Wo fühlst du dich da auch am wohlsten und was hilft dir, wenn du für uns vielleicht mal eine kleine Liste erstellen würdest, sich in neue Länder und Kulturen einzuleben?
Ich denke, am meisten helfen die Menschen vor Ort. Also auch hier sind wir vor allem dank der Menschen gut angekommen, die uns ja mit offenen Armen empfangen haben, die uns immer wieder an verschiedenen Stellen weiterhelfen, die wir um Hilfe fragen dürfen. Ich glaube, dass da auch gerade die Gemeinde ein ganz großer Anker ist. Also wir sind hier hingekommen und wir haben einfach geguckt, okay, wo gibt es hier eine Gemeinde, die wir besuchen können, wann ist der Gottesdienst, und haben darüber ganz schnell Anschluss gefunden. Und das war eigentlich in vielen Ländern, in denen ich gelebt habe, sobald ich, sag ich mal, über Personen, über Freunde, über Mitarbeiter, über Kollegen, über, ja, sag ich mal, die Menschen, die Gott um mich herum gestellt hat, sobald dort Verbindungen entstanden sind und Freundschaften geschlossen worden sind, so kann man sich dann sehr gut auch in einem Land, ja, einleben und dort auch ein Stück weit Heimat finden.
Hast du darüber hinaus denn noch, ja, irgendwas jetzt in den letzten Jahren gelernt, mitgenommen aus den verschiedenen Kulturen, von den verschiedenen Mentalitäten der Menschen, was du ja einfach auch so als ein Learning für dich persönlich auch mitgenommen hast?
Jede Kultur ist natürlich anders, in die man sich halt hineinfinden darf und einfach auch das mit offenen Armen, sag ich mal, oder offenen Augen auch zu entdecken und auch, sag ich mal, die Bereitschaft, sich da so ein bisschen auch anzupassen. Also zum Beispiel weiß ich, dass als wir hier in Spanien angekommen sind, war das Erste, was wir gemerkt haben, okay, der Tagesablauf ist hier ganz anders. Also Dinge fangen später an, es gibt halt dieses Siesta-Time, wo eigentlich nicht viel passiert, es geht abends länger. Und ich glaube, das ist was, wo wir immer noch lernen dürfen und uns immer noch weiter anpassen dürfen an diesen Lebensstil hier. Genau, ich glaube, es sind ganz viele kleine Kleinigkeiten einfach, ne? So im Chat, da die Gastfreundschaft, dass man einfach beim Nachbarn klopfen kann und vorbeigeht und sagt, hallo, wir trinken jetzt einen Tee. Habe ich mich hier in Spanien tatsächlich noch nicht getraut, obwohl ich mir manchmal denke, dass die Nachbarn wahrscheinlich eigentlich ganz willkommen heißend wären. Also wenn man die trifft, sind die super freundlich und sagen auch immer, ja, wenn ihr irgendetwas braucht, dann sind wir da. Genau, also
das ist ja schon mal auch eine gute Sache, das einfach so zu wissen, sich einfach auf die Kultur noch einzulassen. Das hilft dir, glaube ich, dann doch enorm und nicht so starr in seinem Denken zu bleiben und zu sagen, hier, so muss das jetzt und so funktioniert das alles und ich weiß es, sondern sich eben darauf einzulassen, wie andere Menschen, andere Kulturen auch ticken.
Ja, und auch dem halt, sag ich mal, also zum Beispiel, ja, sich auch einfach einladen zu lassen und einfach dabei zu sein. Also gerade auch am Anfang in Spanien, wir sind ja mit ungefähr 0 Sprache hierher gekommen. Und sag ich mal so, auch die ersten Einladungen, da ist man eigentlich nur als stummer Gast dabei und kann jetzt gar nicht großartig kommunizieren. Und aber auch da, sag ich mal, dabei zu bleiben und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt hier nur stummer Gast bin, bin ich doch dabei und kann ich so doch Beziehungen bauen, die dann halt Stück für Stück mit der Sprache auch wachsen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oder sag ich mal auch immer wieder neu eine Herausforderung zu sagen, ich überwinde die Sprachbarriere und wenn ich schon nicht sprechen kann, bin ich doch einfach da und anwesend. Also das ist manchmal der erste Stein, um eine Brücke zu bauen.
Vielleicht kannst du uns ja so zum Ende hin noch ein paar Tipps geben. Du bist ja gewissermaßen jetzt, wie es mir scheint, ein Umzugprofi. In den letzten Jahren noch ein paar Mal umgezogen, auch interkontinental. Worauf sollte man denn unbedingt bei einem Umzug achten?
Dass man alle wichtigen Papiere dabei hat. Ich glaube, es kommt halt wirklich drauf an, womit man umzieht oder wohin man umzieht. Behält man Sachen da oder nimmt man tatsächlich alles mit? Ich glaube, der erste Schritt ist immer, sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und ich glaube, das, was wir wirklich brauchen, ist relativ wenig. Also es gibt viele Sachen, die man auch einfach wieder erwerben kann. Aber auch da haben wir zum Beispiel mit dem Umzug gemerkt, es ist zwar einfach auszumisten oder zu sagen, okay, die Dinge brauche ich dann nicht oder die kann ich mir auch dort vor Ort kaufen. Aber wenn man sich dann plötzlich doch alles neu kaufen muss, ist es auch ziemlich teuer. Genau, ich glaube, da eine gute Balance zu finden zwischen welche Dinge brauche ich wirklich, was ist vor Ort vielleicht schon vorhanden. Genau, und auf jeden Fall das Wichtigste, was man braucht, sind seine Papiere zu haben. Ausweis, Geburtsurkunde, also ich habe hier schon meine Kopie oder mein Papier dafür gebraucht, dass ich meinen Namen geändert habe. Nachdem wurde ich bereits gefragt. Seine Papiere zu haben ist echt wichtig und es wird, also jeder fragt gefühlt nach anderen Papieren, aber genau, wenn man halt irgendwie in einem Land ankommen möchte, dann muss man meistens irgendwelche Zertifikate, Dokumente etc. vorweisen. Und wenn man die bereit hat, dann ist man immer schon einen Schritt voraus.
Dankeschön für diesen wertvollen Tipp. Also für all diejenigen, die hier jetzt zuhören und planen, in den nächsten Wochen und Monaten oder sowas vielleicht auch ins Ausland irgendwo umzuziehen, aus welchen Gründen auch immer, auf jeden Fall immer alle Papiere dabei haben. Lena, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Antworten, die du uns gegeben hast auf so die ein oder andere Frage, dass du uns mit hineingenommen hast in dein Leben und in das, was du alles so tust und wie es dir damit geht. Dankeschön. Ja. Und ja, für euch, die ihr zuhört, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wir würden uns auf jeden Fall auch über Feedback freuen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@wycliffe.de und ja, dann sind wir einfach mal gespannt, wie ihr einfach auch so diesen Podcast empfindet. Es ist total wertvoll, wenn wir da auch mal Feedback bekommen, noch mehr und mitkriegen, was ihr euch vielleicht auch wünscht, was für Fragen wir auch mal stellen sollen. Genau, und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal tschüss und bis zum nächsten Mal.